Die Mannschaft, Teil 2, gelesen von Johanna Streicher und mir. Ja, ich muss schon sagen, erst war das schon ein bisschen hart. Also viel heftiger, als ich das aus der dritten Mannschaft von Westholzfelde kenne.
Das sagt Gunnar Krupp. Vom Tempo sei es ein großer Unterschied zwischen Nationalelf und fünfter Kreisklasse. Ob er ein Kandidat für die Startelf wäre, ergibt sich bescheiden.
Ja, ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt. Also ob dann Mats Hummels spielt, Niklas oder ich, das ist eigentlich egal. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Wichtig ist ja, dass das Team am Ende erfolgreich ist.
Doch dann wird er doch ernst und gibt uns einen sehr intimen Einblick in die Mannschaft.
Ja, man hat ja schon bei der WM 2020 so ein bisschen was von der Gruppenbildung gelesen. Und ich muss auch sagen, das ist tatsächlich noch schlimmer, als ich dachte, dass zum Beispiel Kai Havertz und Leon Goretzka, also die verstehen sich gar nicht, die sind komplett verfeindet. Das finde ich schon ein bisschen krass. Ja, und dann gibt es noch diese Affäre, das kriegt man ja gar nicht so mit, zwischen Oliver Kahn und Timo Werner, also Freundin oder so. Also, das ist schon strange, wie die Öffentlichkeit viel gar nicht mitbekommt, finde ich.
Persönlich kommt er mit allen gut aus. Naja, fast allen.
Ja, ich habe so ein paar Schwierigkeiten mit Bernd Leno. Also, den verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der ein bisschen dumm ist, ne? Also ich finde das jetzt mal die Woche raus und dann sage ich euch Bescheid, aber ich kann euch auch verraten, wer im Team homosexuell ist, ne? Das kann ich mal zum nächsten Mal machen. Oder es gibt auch so Sachen, das ist Serge Gnabry zum Beispiel, der schläft nur mit angeschaltetem Licht. Das weiß man ja alles nicht.
Na, da sind wir natürlich gespannt, was er uns da noch alles erzählen kann. Zurück zu dir, Caro.
Oliver Bierhoff ist in ein Telefonat vertieft, spricht von irgendwelchen Wettplatzierungen, als ich möglichst geräuschlos in sein Büro trete. Aus dem Augenwinkel nimmt er mich sofort wahr und beendet das gewiss wichtige Gespräch ohne zu zögern. Er deutet mir auf den Ledersessel und es klingt weniger nach freundlicher Einladung, Platz zu nehmen, als nach unmissverständlicher Aufforderung. Über den dunklen Schreibtisch aus schwerem Holz erreicht mich ein Blick, den ich nicht so richtig einordnen kann. Nach langem Zögern lehnt er sich vor, platziert seine Fäuste vor sich auf den Tisch. Wie konntest du nur? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum er mich sprechen wollte. Ja, also was habe ich denn gemacht? Geht es um die Geschichte vom Buffet neulich? Also da habe ich mich mit Marc-André ausgesprochen, das war ein Missverständnis, gebe ich auch zu, war vielleicht mein Fehler. Also er wollte halt diesen Käse und den hat er offenbar beim Hotel vorher bestellt. Wie kann ich das wissen? Keine Ahnung. Aber da ist er jetzt nicht mehr sauer, die Geschichte ist vom Tisch. Es geht nicht um das Buffet. Mit beiden Fäusten schlägt er auf die robuste Tischplatte. In seinem Wasserglas entstehen, wie im Film Jurassic Park, Kreise durch die Vibration. Er hält mir eine Zeitung unter die Nase. Fuck, Jimmy Blue Ochsenknecht ist in der Entzugsklinik? Aber da habe ich ja nichts mit zu tun, oder? Also ich habe den zweimal getroffen. Verteidige ich mich, als Oliver Bierhoff mit dem Finger auf einen Artikel deutet, in dem Auszüge eines der NDR-Interviews stehen. Du kannst sie doch nicht intern herausplaudern. Bist du dir denn überhaupt nicht der Konsequenzen bewusst? Was sollen denn die Leute denken? Ach so. Ja, aber was war denn daran jetzt verkehrt? Er zitiert ein paar Zeilen meines Beitrags der vergangenen Woche. Leroy hat im Schlaf so laut geschnarcht, dass ich die letzte Nacht lieber in der Spielothek verbracht habe. Das kannst du doch nicht ernsthaft erzählen. Du bist Nationalspieler mit Vorbildfunktion. Das musst dir doch bewusst sein. Ich zögere, suche nach den richtigen Worten, weil ich fürchte, den Manager nur noch weiter zu verärgern. Ja, also aber das ist doch die Wahrheit. Was soll ich denn sonst mitteilen? Sein Handy vibriert, doch er drückt es weg. Na, am besten gar nichts. Ja, also das geht nicht. Ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben. Ich krieg da 50 Euro für jedes Mal. Ja, ich kann dir natürlich aber auch nächstes Mal von dem Gespräch hier erzählen, dass ich das jetzt nicht mehr machen darf. Er schüttelt entsetzt den Kopf, befeuchtet seine Lippen mit der Zunge, lehnt sich zurück. Du bist kurz davor rauszufliegen, weißt du das eigentlich? Ich schlucke. Dem Ernst der Lage war ich mir nicht bewusst. Er kaut auf dem Ende seines Kugelschreibers, bevor er mit der Spitze auf mein Gesicht zeigt. Ich will dich rauswerfen. Die unerträglich lange Sprechpause steigert meine Nervosität. Also eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, ist nur noch Yogi auf deiner Seite. Ich weiß auch nicht, was er in dir sieht. Aber offensichtlich gibt es da irgendwas, was ihm gefällt. Oliver Bierhoff zuckt mit den Schultern. Ach, keine Ahnung was. Er sagt, dass er dich noch braucht. Er rümpft die Nase. Wir dich noch brauchen. Gut, wie machen wir das? Ich würde vorschlagen, wir schreiben dir nächstes Mal die Antworten für das Interview. Wer wir? Na, die Presseabteilung. Ich runzel die Stirn. Wie umsonst? Unter seinem feinen, blau-weiß karierten Hemd mit Krokodil auf der Brust wölbt sich ein leichter Bierbauch, als er tief Luft holt. Es fehlt nicht viel und die beiden untersten Knöpfe werden dem Druck nicht mehr standhalten können. Dabei war er doch mein EM-Held von 96. Ja, umsonst. Er erhebt sich und beugt sich über den Schreibtisch, um mir mit seinem Zeigefinger in die Brust zu drücken. Aber noch ein Fehltritt und du bist raus. Das ist die letzte Chance. Seine Handbewegung in Richtung Tür macht mir unmissverständlich klar, dass sie verschwinden soll. Auf meinem Weg ins Hotelzimmer treffe ich Lothar Matthäus in der Lobby. Ich nicke ihm zu, dass wir uns ja aus dem Restaurant kennen. Als ich vor dem Fahrstuhl stehe, höre ich, wie er zu Klaus Toppmüller sagt, ja, keine Ahnung, ich wusste vorher auch nicht, wer das ist. So redet er jetzt. Dann sitze ich endlich auf der Couch im Hotelzimmer und klicke mich durch die Instagram-Stories meiner DFB-Kollegen. Leroy Sané erzählt darauf, auf meinem Bett liegend, seinen Followern, er sei gestern mit seinen Jungs beim besten Italiener ever gewesen. Matthias und mir hatten sie gesagt, sie würden nochmal los Freistöße üben und dass es leider nicht genügend Bälle gäbe. So hatte ich den Abend mit 50 Jahren Schlagergeschichte auf einem der Öffentlich-Rechtlichen und dem ausgelassenen, mitträllernden Ginter verbracht. In diesem Moment bin ich allein auf dem Zimmer, da die Nationalmannschaft im Kollektiv bei einer Autogrammstunde ist. Ich durfte früher gehen, da sich zu mir lediglich zwei Steuerung F-Zuschauer verirrt hatten. Das ist nun bereits über eine Stunde her und jetzt, wo ich zur Ruhe komme, frage ich mich, ob ich für diese Welt geschaffen bin, für den Profifußball, für das Ganze drumherum. Ich angle meine Kopfhörer vom Nachtschrank und gehe nochmal raus, wandere mit Clouseau und Udo Lindenberg durch die verlassenen Straßen Münchens. Als ich fröstelnd zurück ins Hotel komme, thront Leroy in Boxershorts auf meinem Kopfkissen. Dazu sage ich nichts, versuche einfach daran zu denken, es später umzudrehen. Ach hey Leroy, da bist du ja, schön fleißig Autogramme geschrieben? Er nickt abwesend, ohne seinen Blick vom Handy zu lösen. Ich nehme meinen letzten Anlauf, um mit ihm warm zu werden. Ja, cool, das freut mich. Du, ich habe uns gerade mal schön ein paar Pringles und ein paar Bier gekauft. Was sagst du dazu? Ich lege meine Kopfhörer ab, stelle das Sixpack auf den Teppich und er schaut mich endlich an. Wie jetzt? Na, hier vorne an der Tanke. Komm, sind genug da. Ich reiße die Pappe auf und reiche ihm eins. Ist sogar gekühlt. Er mustert mich, studiert das Etikett. Da ist ja Alkohol drin. Ich lache, weil ich endlich mal was richtig gemacht habe. Hä? Ja, na klar, ich kaufe doch keinen Quatsch. Greife nach einer zweiten Flasche und will mit ihm anstoßen. Morgen ist das erste Spiel. Davor sollen wir doch nichts trinken, Alter. Ja, wer sagt das denn? Frage ich kopfschüttelnd und bin ehrlich verwirrt. Der Trainer, schaut er mich entgeistert an. Alle Trainer der Welt? Das reicht mir. Ja, dann eben nicht, Leroy. Dann eben nicht. Ich reiße es ihm aus der Hand. Ich wollte einfach mal nett sein, weißt du? Aber das kann ich mir offensichtlich auch sparen. Dann glotz halt weiter auf dein Handy rum und gut ist. Ich öffne meine Flasche und ziehe an meiner Bettdecke, um ihn aus meinem Bett zu scheuchen. Lehne mich an die kühle Wand, während es sich kurz so anfühlt, als wollen meine Augen mit Tränenflüssigkeit gegen die doch sehr trockene Luft im Zimmer ankämpfen. Dann nehme ich einen Schluck. Am frühen Morgen, der Himmel ist in ein kitschiges Orange-Rot getaucht, findet das Abschlusstraining vor unserem ersten Gruppenspiel statt. Am Abend wird's dann ernst, gegen die Franzosen. Ich stelle mich nicht sonderlich geschickt an, was dazu führt, dass Yogi mich wieder und wieder korrigieren und die Übung für alle unterbrechen muss. Irgendwann, ich stehe am Spielfeldrand und beobachte, wie unsere Offensive den Ball laufen lässt, trifft es mich hart von hinten in den Bein. Es reißt mich, von unerträglichem Knacken begleitet, von den Füßen. Es ist tatsächlich Mats Hummels, der mir mit einer Grätsche in die Beine sprang. Meiner Kehle entfernt ein animalischer Schrei. Fuck, ich versuche hochzukommen. Keine Chance. Die Einheit kann ich vergessen. Ich versuche, meinen Fuß zu belasten. Es geht einfach nicht. Passiert, lächelt Mats Hummels, als er zurück auf seinen Posten trabt. In der Krankenstation umfasst Dr. Meyer mein Sprunggelenk, lässt es behutsam kreisen und schüttelt den Kopf. Schließlich spritzt er eine milchige Flüssigkeit zwischen die Knochen und umwickelt den ganzen Fuß eng mit Tape und Verband. In nüchternen Niederschlagen humpel ich auf mein Zimmer, öffne die letzte Flasche Krombacher und leere sie in einem Zug. Wir, das steht natürlich für die Mannschaft, das Team, was Europameister werden will, für euch. Also Deutschland als Nation hat natürlich ein erfolgreiches Abschneiden mehr als verdient, vor allem nach der letzten Pleite. Ich persönlich glaube auch fest daran, mit unserem Team können wir das schaffen. Jeder kämpft für jeden und gibt eigentlich alles für den Lebenstraum, Europameister zu werden. Kann man schon so sagen.
Ungewohnt klare Worte von Gunnar Krupp, der nach unserem letzten Gespräch ein wenig zurückrudert.
Ja, das war eher alles ein Spaß natürlich. Es gibt doch gar keine homosexuellen Nationalmannschaft und die Stimmung könnte gar nicht besser sein. Ich habe, glaube ich, noch nie in einem Team gespielt, in dem so sehr alles gepasst hat.
Jetzt, vor dem ersten Spiel gegen Frankreich, ist es auch für ihn an der Zeit, auf die vergangenen Tage zurückzublicken.
Boah, ja, das war schon hart, aber auch toll. Oliver Bierhoff und die anderen Betreuer, die geben sich schon die größte Mühe, die Weichen auf sie zu stellen. Verdienen meinen höchsten Respekt. Von ganz Deutschland eigentlich. Ich freue mich sehr darauf. Auf jeden Fall, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich glaube, wir sind auch alle bereit.
Und natürlich lässt er es sich nicht nehmen, auch nochmal an unsere Hörer einen kleinen Gruß zu hinterlassen.
Ja, ich kann nur sagen, unterstützt uns. Ob jetzt im Stadion, können ja nicht so viele rein, vor dem Fernseher oder weiß ich nicht. Langsam macht ja auch alles wieder auf, da kann man vielleicht auch irgendwie in einem kleinen Café was gucken. Auf jeden Fall wird, glaube ich, ganz Deutschland gebraucht, dass wir hier erfolgreich sind.
Ob Gunnar allerdings selbst mit dabei ist, das bleibt weiter fragwürdig. Nach einem unglücklichen Zusammenprall beim Abschlusstraining tut er alles daran, schnell wieder fit zu werden. Was ist dein Tipp, Caro?
Ich klettere auf die Krankenliege von Dr. Meyer. Assistent Benjamin füllt einen der 4 Arztkoffer, die später vollständig am Spielfeldrand bereitstehen müssen. Dabei schaut er immer wieder hoch zum kleinen Fernseher unter der Decke, auf dem bereits die Vorberichtungen laufen. Alles dreht sich um Mbappé und die scheinbar unlösbare Herausforderung, ihn zu stoppen. Tja, dafür bin ich wohl heute nicht verantwortlich. Jedem Mitarbeiter steht die Anspannung ins Gesicht geschrieben, die Luft knistert und ich hocke hier hilflos auf dem Krankenbett, unfähig das Team zu unterstützen. Dr. Meyer wickelt noch einmal den Verband ab, schaut sich meinen Fuß an. Seltsam. Er fischt seine Brille aus der Kitteltasche. Ich rechne damit, nun mitgeteilt zu bekommen, dass meine gesamte Karriere in der Nationalmannschaft hiermit beendet ist, bevor sie auch nur wirklich begonnen hat. Tut das weh? Will er wissen und bewegt meinen Fuß in alle Richtungen. Das hätte mich heute Morgen laut aufschreien lassen, doch jetzt? Nee, null. Er lässt mein Gelenk kreisen und ich empfinde gar nichts. Keinerlei Schmerz. Zögerlich setzt er seine Brille ab und verstaut sie wieder in der Tasche. Also die Schwellung ist ja komplett weg. Mit beiden Daumen drückt er noch einmal auf mein Gelenk. Sowas habe ich ja auch noch nicht erlebt. Ja, also wahrscheinlich bin ich einfach ein bisschen abgehärteter als alle anderen Fußballer. Kann das vielleicht sein? Oder wie? Ja, also wahrscheinlich ist das so. Von meiner Seite aus haben sie auf jeden Fall grünes Licht und können spielen. Bevor seine Diagnose abschließen kann, starte ich meinen Jubelschrei. Es ist mir alles egal. Ich springe von der Liege auf und umarme ihn. Ja, offensichtlich sind Sie ein Genie. Er lacht verlegen. Ich mach nur meinen Job, sagt er, und ich brülle ein feuchtes, euphorisches Jaha! Den Besten der Welt machen Sie. Sie machen einen richtig tollen Job in sein Gesicht. Er zuckt ein wenig zurück. Sagen Sie mal, haben Sie Bier getrunken? Ich unterbreche meinen Jubel. Was? Nee, ich bin doch Sportler, da macht man das ja wohl nicht. Natürlich stürze ich sofort heraus, renne in die Kabine und stolpere fast. Da hocken sie um den Trainer herum, die Aufstellung auf der Magnetwand. Alle Augen auf mich gerichtet. Ich kann spielen. Platz ist nur aus mir heraus und ich betone die Worte unbewusst wie Martin Luther King. I have a dream. Yes. Ich schaue erwartungsvoll in die Runde. Die meisten zucken mit den Schultern, während sich Yogis Augen mit Glanz füllen. Boah, ein Glück. Mit den Fingern wischt er Mats Hummels Namen von der Tafel, greift zu einem Bordmarker. Ja, nun habe ich auch ein besseres Gefühl, sagt er und schreibt tatsächlich meinen Namen in die Startelf. Mats Hummels springt auf, schimpft, tritt gegen eine Tasche, rauft sich die glänzenden Locken und sinkt dann erschöpft auf die Holzbank zurück. Er wirkt ein wenig beschämt über seinen Kontrollverlust und knurrt, das kann doch alles nicht wahr sein, verdammt. Dann geht es endlich los. Die Mädchen und Jungs streiten sich darum, wer an meiner Seite einlaufen darf. Oder muss, ich weiß nicht so genau. Es trifft einen stämmigen Jungen mit rundlicher, schwarz-gelb gestreifter Tigerentenbrille. Ich lächle ihm versöhnlich zu. Er antwortet mit einem gequälten Blick. Tsch, soll er sich mal in die eigene Nase fassen? Ich bin nämlich auch nicht so richtig zufrieden mit der Wahl. Ich bin der Einzige, dessen Trikot nur mit einer Nummer und ohne Namen beflockt ist. Vielleicht war die Zeit knapp oder keiner hatte aufgrund der Verletzung ernsthaft mit einem Einsatz gerechnet. Im Spielertunnel herrscht Totenstille. Alle richten sie ihre Blicke geradeaus oder auf die Erde, sodass ich meine Gegenspieler unbeobachtet unter die Lupe nehmen kann. Dabei stelle ich fest, dass ich nur Mbappé und Benzema kenne. Unsere Ersatzspieler laufen an uns vorbei. Und als er mich passiert, trifft mich Mats Hummels Schulter unangenehm doll am Rücken. Ich ignoriere das natürlich. Der Moment ist viel zu unwirklich, zu besonders, als dass ich mich darüber aufrege. Als sich die Karawane in Bewegung setzt und wir die ersten Schritte auf den Rasen setzen, drückt mein pummeliger Begleiter fest meine Hand und wir teilen diesen einzigartigen Moment. Genießen den Jubel der erlaubten Fans im Münchner Stadion, sind der fucking Mittelpunkt des Geschehens. Reizüberflutung pur. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wohin ich zuerst schauen soll und stelle mir vor, wie meine Familie, meine Freundinnen und Freunde, meine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer, wie alle vor dem Fernseher sitzen und mich anfeuern. Als das Trainer- und Betreuergespann uns passiert, verlangsamt Oliver Bierhoff auf meiner Höhe seinen Schritt und raunt mir hinter vorgehaltener Hand, foul mal bitte in der ersten Halbzeit Mbappé und kriegt dafür eine gelbe Karte, ja. Ich schaue ihn verwirrt an und er nähert sich ein zweites Mal an meinem Ohr. Das ist wichtig. Eigentlich sollte das Hummels machen. Ich zucke mit den Schultern, weiß nicht so richtig, was er von mir will und was ich davon halten soll. Einfach umhauen, aber mit gelber Karte. Wiederholt er seinen Auftrag und reiht sich unschuldig hinter Yogi ein, der mit höchst konzentriertem Blick in Richtung Trainerbank schreitet. Arm in Arm aufgereiht stehen wir nun auf dem Spielfeld und singen die Nationalhymne. Eine Tradition, die wohl nie von Kritik und Diskussion verschont bleiben wird. Inbrünstig singe ich mit, den Text kann ich klar. Und keiner wird mir am nächsten Tag unterstellen können, nicht mit vollem Einsatz und Herz dabei gewesen zu sein. Ich schaue an mir herab auf die aufgesteckten Weltmeistersterne, das Logo des Deutschen Fußballbundes und realisiere, was für ein unwirklicher Moment das gerade ist. Mein allererstes Länderspiel, direkt in der Startelf dieses großen Turniers. Die überdimensionale Kamera schwebt an mir vorbei. Ich lächle, eine Aufnahme, die diesen Augenblick für immer in den TV-Archiven festhalten wird. Prädikat besonders wertvoll. Wie viele Leute dieses Spiel verfolgen, lässt mich schwer abschätzen. Allein in Deutschland fiebern sicherlich die Hälfte der Bewohner vor den Fernsehgeräten mit. Unzählige Nachrichten hatten mich kurz vor dem Anpfiff auch über Facebook, WhatsApp, Twitter und Instagram erreicht. Doch ich war natürlich bei all der Vorbereitung und dem Stress nur in der Lage, einen Bruchteil davon zu beantworten. Bis auf einige Mats Hummels-Fans wünschten mir die meisten Glück. Für das erste Spiel, das Turnier und meiner Karriere. Die Einlaufkinder lösen sich von unseren Händen und hüpfen freudig und euphorisch vom Platz. Ich schaue meinem Begleiter nach, er bildet das Schlusslicht und ich weiß in diesem Moment, dass uns diese gemeinsamen Minuten keiner mehr nimmt und sie uns für immer verbindet. Manuel Neuer begibt sich zum Mittelkreis. Zeit für die Seitenwahl. Ich imitiere derweil die Dehnungen und Sprünge meiner Mannschaftskollegen, weiß aber nicht so wirklich, wofür das gut sein soll. Dann geht es los. Timo Werner wird den Anstoß ausführen. Ich atme tief ein, als der Schiedsrichter ein letztes Mal auf die Uhr schaut. Er führt die Pfeife zum Mund und das Schrillen durchdringt meinen gesamten Körper. Überall kribbelt es. Es geht los. Ich fixiere den Ball, der von Timo zu Ilkay Gündogan gepasst wird. Das Spiel läuft. Leon leitet weiter an Antonio Rüdiger. Der nickt mir zu, spielt einen flachen Pass in meine Richtung. Die Kugel rollt geradewegs auf meine Füße zu. Die Innenseite meines rechten Schuhs berührt den Ball. Und nun realisiere ich endgültig, dass ich hier und jetzt durch diesen Kontakt zwischen Leder und Leder deutsche Fußballgeschichte schreibe. Ich schaue auf, trete einen Schritt nach vorn, spüre, wie sich die erwartungsvollen Blicke des Publikums in meine Haut brennen. Statt den sicheren, einfachen Rückpass zu spielen, hole ich aus und schiebe meinen Fuß unter den Ball, der abhebt und über zwei auf mich zustürmende Franzosen segelt, weit und hoch, direkt in den Lauf von Serge Gnabry. Der nimmt ihn im Halbfeld problemlos an und zielt in guter Position aufs Tor. Verfehlt es nur ganz knapp. Einige Zuschauer springen auf und der Beifall über den gelungenen Spielzeug gilt vor allem mir. Das weiß ich. Meine erste Aktion macht mich heiß. Ich will mehr davon. Durch eine recht gute Ballschaffette und einen präzisen Pass rennt nur 2 Minuten später Mbappé im Vollsprint direkt auf mich zu. Ich stehe am 16er und weiß überhaupt nicht, was man da macht, wenn ein Mbappé im Vollsprint direkt auf einen zurennt. Der Dribbelkönig schaut mir in die Augen und ich bleibe wie erstarrt stehen, werfe einen Blick zu Oliver Bierhoff, der mir auffordert und zunickt. Übersteiger, Täuschung. Jetzt wäre der Zeitpunkt, ihn von den Beinen zu reißen und seinen Lauf zu stoppen. Ich überlege einen Moment zu lang. Der Ball klebt an seinem Fuß und ich blicke ihm staunend nach, als er ohne große Probleme an mir vorbeigezogen ist. Bewundernswert. Antonio Rüdiger kommt von links, grätscht und rettet die gefährliche Situation. Klärt zur Ecke.
Boah, krass, der ist ja super schnell. Das sieht man ja im Fernsehen gar nicht so.
Erkläre ich ins Nichts, während sich meine Mitspieler für den Eckball im Strafraum positionieren. Sie alle scheinen einen Plan zu verfolgen. Wissen genau, wohin sie laufen und wessen Deckung sie übernehmen. Klar, wir haben viele Eckstöße trainiert, aber das hier, das ist eine völlig andere Nummer. Plötzlich reagieren die Gegner, bewegen sich einfach pausenlos. Manuel Neuer brüllt etwas Unverständliches in meine Richtung und ich trotte ihm entgegen, um zu fragen, was er denn von mir will. In dem Moment schlägt einer der Franzosen eine Flanke und Benzema, freistehend, köpft den Ball ins Tor. Neuer springt zwar noch in die richtige Richtung, hat aber gar keine Chance, ihn abzuwehren.
»Ach, da konntest du nichts für, das war nicht deine Schuld«, klopfe ich ihm aufmunternd auf die Schulter, während er den Ball aus dem Netz fischt.
»Ach so, was wolltest du denn eigentlich gerade von mir?«
»Dass du den Spieler deckst«, antwortet mir Manuel und wirkt ziemlich aggressiv.
Ich nehme ihm den Ball aus der Hand.
»Ach so, ja, das hatte ich gar nicht gehört. Da mache ich das beim nächsten Mal einfach, ne? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ich schieße zur Wiedergutmachung auch noch gleich ein Tor.«
Wir liegen also früh mit 0-1 zurück. Aber das ist ja kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Wir sind schließlich eine Fußballnation und eine Turniermannschaft sowieso. Ich passe zu Timo Werner, der einige Meter laufen muss, um den Ball anzunehmen, um ihn direkt auf den Anschlusspunkt zu legen. Nun läuft es besser. Der Ball rollt durch unser Mittelfeld und ich bekomme ihn zugespielt, schiebe die Kugel lässig zu Joshua Kimmich. Versuche dabei, das Team durch Handgesten zu beruhigen. Tempo rausnehmen, klar. Der Schiri pfeift zur Ecke für uns. Die war aber unberechtigt. Ich bin versucht, mich über die Fehlentscheidung zu beschweren und marschiere verärgert in Richtung des Unparteiischen. Leroy Sané greift mich am Arm, will mich zurückhalten. Während Kimmich zur Fahne trabt, rattert es in meinem Kopf.
Boah, wie war denn nochmal die Taktik bei unseren Eckbällen? Das hatte ich doch vorher mit Süle und Hummels besprochen. Verdammt, ich weiß das nicht mehr.
Ich konzentriere mich, sprinte nach vorne, um kurz darauf durch Toni Kroos aufgebrachten Rufe wieder nach hinten geordert zu werden. Natürlich traue ich derart routinierten Spielern auch, obwohl sie einige Jahre jünger sind. Ich laufe zurück so schnell ich kann, hab dabei aber unterschätzt, wie groß das Spielfeld eigentlich ist. Ich kann gar nicht anders, als auf dem Rückweg eine kleine Pause im Mittelkreis einzulegen. Dann stütze ich mich auf den Knien ab und verlangsame meine Atmung. Puh, ich höre das Stimmgewitter aus dem noch einige Meter entfernten Strafraum, hebe meinen Kopf und kann beobachten, wie der Ball in einem hohen Bogen über mich hinwegsegelt.
Kein Problem, denke ich, renne trotz bleischweren Beinen los, als einer der Franzosen, die Nummer 8, von rechts an mir vorbeisprintet.
Wie schnell ist der denn wieder? Frage ich noch beeindruckt. Da hat er schon geschossen und den Ball an Manuel Neuer vorbeigeschoben. Ich hebe den Arm, senke den Kopf, um mich beim Team zu entschuldigen. Ja, ich gebe zu, wenn ein Tor auf meine Kappe geht, gelobe ich Besserung. Spielstand 0-2.
Ja, jetzt müssen wir aber wirklich aufwachen und verhindern, dass dieser Auftakt blamabel endet.
Dann passiert erstmal länger nichts, bis zur 44. Minute, kurz vor Abpfiff zur ersten Halbzeit. Abgesehen von ein, zwei Situationen, in denen ich den Ball harmlos streifen durfte, gab es für mich keine Möglichkeit, im Ballbesitz zu kommen und dem Spielstand aktiv entgegenzuwirken. Der Torwart der Franzosen drischt den Ball ins Mittelfeld, wo der gegnerische Spieler das Kopfballduell gegen Kroos gewinnt und sein Team im Ballbesitz bleibt. Mbappé bekommt den Ball und stürmt nach vorne. Ich bin erleichtert, dass ich weit genug entfernt stehe und Joshua Kimmich sein direkter Gegenspieler und damit zum Sprint verpflichtet ist. Von rechts wird nun aufgebracht gebrüllt. Es ist Antonio Rüdiger, der sich da beschwert. Ich schaue neugierig zu ihm rüber, bleibe stehen, während alle anderen wie wild nach vorne sprinten. Dann steht Benzema frei und bekommt ein Zuspiel und ist völlig allein und knallt den Ball freistehend unten links ins Tor. Keine Chance für Neuer. 0-3. Scheiße, das kann doch nicht sein. Fluchend marschiere ich auf Rüdiger zu, fahre ihn an.
Ja, also wie konnte das denn passieren? Was lauft denn alle weg? Habt ihr Angst vor denen oder was?
Rüdiger winkt ab, beleidigt mich als Vollidiot. Ich hätte auf seine Kommandos hören sollen. Ich wäre wohl zu dumm für eine Abseitsfalle und sowieso völlig unfähig. Als ich gerade ansetzen will, um mich gegen seine aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen zu Wehr zu setzen, pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit.
Ja, ich gebe zu, körperlich bin ich am Ende. Lege meinen Kopf auf den Knien ab und schaue zu Boden.
Schweigend sitzen wir auf den Bänken, weichen dem Blick des Trainers aus.
Einige qualvolle Minuten verstreichen und ich wage es kaum zu atmen. Yogis Ansprache, Inhalt hin und her, kommt einer Erlösung gleich und als ich erleichtert tief Luft hole, verschlucke ich mich meiner Spucke und muss mich konzentrieren, nicht unangemessen laut zu husten oder gar zu ersticken. Das war mit Abstand die schlechteste Leistung einer deutschen Mannschaft, die ich je gesehen habe. Und ich meine es so, wie ich es sage. Jedes Team, das ich bisher, jedes Team, das ich bisher für unser Land hab kämpfen sehen, hat mehr Willen gezeigt. Und das nicht nur im Fußball. Ich rede von allen Sportarten im Kollektiv. Selbst im Rugby, Tennis, Golf oder der Flummi Open. Man kann sich doch bemühen. Ihr seid für die Stimmung einer ganzen Nation verantwortlich. Und wisst ihr, was die gerade machen? Es folgt eine rhetorisch sicher wertvolle Pause, in der sich eine Schlagader am Hals gefährlich stark aufbäumt. Was die machen? Die schämen sich. Schämen sich, an euch geglaubt zu haben. Zu Recht machen sie das. Hatten Hoffnung, eine berechtigte Hoffnung, dass es aufwärts geht. Und ihr habt sie enttäuscht. Ganz Deutschland habt ihr enttäuscht. Mich habt ihr enttäuscht. Bei meiner letzten Europameisterschaft. Bei meinem letzten Turnier. Aber Jungs, es ist noch nicht vorbei. Wir können es noch rumreißen. Ihr könnt es noch rumreißen. Euch beweisen. Beweisen, dass ihr keine Versager seid. Er dreht sich zur Magnetwand. Antonio! Er schiebt den Rüdiger-Magneten zögerlich zur Seite, scheint mit seiner Entscheidung zu hadern, nimmt ihn schließlich von der Tafel, dreht ihn in seinen Fingern, bevor er ihn in seiner Hosentasche verschwinden lässt. Für dich kommt Mats ins Spiel. Wir müssen in der Verteidigung was machen. Ich will dich nicht persönlich angreifen, aber das war heute nichts. Antonio Rüdiger schüttelt den Kopf, streift sich sein Trikot über und pfeffert es in die Mitte des Raumes. Yogi registriert das natürlich, lässt es jedoch unkommentiert. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen Stabilität in die Abwehr. Ich spüre die Blicke meiner Mitspieler. Mag tatsächlich auch sein, dass mich einige als den Übeltäter der nicht funktionierenden Verteidigung sehen. Aber das hat ja immer noch Yogi zu entscheiden. Der redet die letzten Minuten von Drei- und Vierecken, Quadraten und Parallelen und ich habe längst abgeschaltet. Matheunterricht, 11. Klasse, ich verstehe kein Wort. Das ist mir eine Nummer zu hoch und es wird ja wohl auch ohne Geometrie gehen. Der Trainer verlässt erschöpft von seiner emotionalen Ansprache die Kabine. Ich blicke auf die Wanduhr. Noch 7 Minuten Pause verbleiben. Die Stille ist unerträglich. Unsere Gesichter blicken weiter auf den Boden, der mit Erde und Rasen von unseren Stollen verdreckt sind. Ich richte mich auf, fixiere den Kapitän. Manuel Neuer nimmt meinen Blick wahr, zuckt mir die Schultern und spielt mit seiner Zunge im Mundinnenraum. Von Yogis Worten nachhaltig beflügelt nehme ich all meinen Mut zusammen. Denn so darf es nicht enden. Ich erhebe mich, klatsche in die Hände. Meine Brüder! Ich spreche so entschlossen, klar und tief, wie es meine Stimmbänder zulassen. In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt. Da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Die Stunde der Wölfe und zerschmetternder Schilde, da das Zeitalter der Menschen tosend untergeht. Doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir. Die ersten Spieler richten sich auf, nicken mir zu, ballen die Fäuste. Doch ich bin noch lange nicht fertig. Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, haltet Stand, Menschen des Westens. Den letzten Satz hätte ich vielleicht streichen sollen. Und doch hat es gezündet. Die Spieler schreien, sind bereit, alles zu geben, das Spiel noch rumzureißen, Portugal zu zerfleischen. Und ich bin vor allem erstaunt, dass mir die Kampfesrede aus dem dritten Teil der Herr der Ringe-Saga noch so präsent ist. Ich stehe am Pissoir, jedes Gramm dunkelgelbe Flüssigkeit rauszupressen, das mich auch nur einen Bruchteil langsamer macht. Hinter meinem Rücken öffnet sich die Tür. Ich höre näher kommende Schritte und sehe aus dem Augenwinkel, wie sich ein Typ vor dem Nachbarpissoir aufbaut. Sein Hosenstall öffnet, obwohl auch entfernte Becken frei sind. Unbeirrend blickt er auf die weißen Fliesen vor mir. »Du hast ihn nicht gefault, du Idiot!« Ich erkenne Oliver Bierhoffs Stimme sofort, wende mich ihm zu und erblicke seinen hochroten Kopf. »Weißt du eigentlich, wie dumm ich jetzt dastehe?« Ich pinkle, während der Teammanager mich anstarrt, seinen Blick hinab auf mein Gemächt senkt, das ich versuche, mit einer Hand abzuschotten. Schau verlegen zurück in Fliesenrichtung. Ich verstehe es gerade nicht. Mein Strahl stockt von Nervosität. Du solltest mit der PV, als du die Chance hattest. Wie bei unserem letzten Zusammentreffen presst er seinen Zeigefinger mit dem zu langen Fingernagel in meine Brust. Offensichtlich sein favorisierter Move, um jemanden einzuschüchtern. Hab ich dir doch gesagt, zischt er giftig. Ich schüttel ab, während Oliver Bierhoff unbeirrt auf meinen Penis starrt. Ach so, stotter ich und wünschte, die Tropfen würden sich weniger Zeit lassen. Als der Gong ertönt, der mich an meine Schulzeit erinnert, beginnt auch der Teammanager endlich sich zu entleeren.
Dann sieh zu, dass du die Rote kassierst. Du kapierst, was ich hiermit sagen will, ja?
Er greift den Kragen meines namenlosen T-Shirts und zieht mich sehr nah zu sich heran, ohne sich vorher die Hände gewaschen zu haben, schaut mir eindringlich in die Augen und, Respekt, ich hätte wirklich niemals gedacht, dass Oliver Bierhoff so gefährlich aussehen kann. Es wird bereits auf mich gewartet. Dann geht es weiter. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte sind wir mächtig am Drücken und spielen einige gute Torchancen heraus. Werner trifft völlig unbedrängt nur den Pfosten. Es wird ihm später wieder vorgehalten, das ist klar. Daraus ergibt sich ein Konter, den Mats Hummels zur Ecke klären kann. Ich will mit ihm einschlagen, aber er hebt seine Hand nicht. Nach meinem Patzer beim letzten Eckball bin ich dieses Mal bereit, werde nah genug dran sein. Ich beobachte meinen Gegenspieler, fokussiere den Ball, der wie im Lehrbuch im hohen Bogen über die Köpfe fliegt und auf der Höhe des Tores im Strafraum landet.
Den kriege ich.
Ich sprinte 2 Schritte nach vorne, springe so hoch ich kann und es knallt. Mein Hinterkopf trifft auf etwas Hartes. Ich spüre ein Knacken. Unter Jubelschreien lande ich auf dem Rasen. Brauche einen Moment, um mich zu orientieren und zu realisieren, dass die Freude des Publikums nicht meinem Rettungsmanöver gilt, sondern Frankreich soeben das 4-0 geschossen hat. Ich drehe mich zu Manuel Neuer, als ich das flüssige Rot seiner Torwarthandschuhe einfärben sehe. Er hält sich die Nase, flucht. Sofort richte ich mich auf und beuge mich zu ihm runter.
Boah, hey, das tut mir jetzt leid.
Er nuschelt etwas und ich glaube, wahrscheinlich will ich das gar nicht so richtig verstehen. Dann gibt er dem Ärzteteam ein Zeichen, dass er ausgewechselt werden muss.
Ja, ach, das ist ja jetzt aber auch schade, rufe ich seinem Rücken mit der Nummer 1 hinterher, während er den Kopf in den Nacken gelegt in Richtung Seitenrand läuft und sein Blut den Weg in die Kabine pflastert.
Aber hey, jetzt gibt's auch keine Zeit für Wehmut oder Gewissensbisse und überhaupt, so ein Wechsel kann ja auch nochmal ganz neue Kräfte freisetzen und was machen. Und was machen mit dem Team? Der Dynamik und so. Und da ist er. Kevin Trapp, voller Elan.
Ey, wie komme ich später am besten in das Trikot von Mbappé? Du hast das doch schon öfter gemacht.
Will ich von Joshua Kimmich wissen, weil der Ball gerade ohnehin in der gegnerischen Hälfte unterwegs ist.
Haben wir schon vorher irgendwie klar gemacht, wer mit wem tauschen darf?
Das ist jetzt nicht wichtig, raunt er forsch, völlig fokussiert auf den Ballwechsel weit vorne im Strafraum der Franzosen.
Nee, echt, ihr sagt doch mal, bohre ich. Mir ist das schon wichtig, weißt du, es ist mein erstes Spiel und so, ich kann das schon gut gebrauchen.
Ich verdiene jetzt auch nicht so viel wie ihr hier alle.
Alter, sei ruhig, wischt er mit der Hand in meine Richtung.
Ich mache ein paar Schritte auf ihn zu.
Ja, nee, komm, sag doch jetzt mal. Du kennst dich doch aus.
Er deutet mir, dass ich wieder zurück zur Mitte gehen soll, legt dann einen schnellen Sprint nach vorn hin. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie er ins Leere grätscht und ein Franzose in die Lücke vordringt, die ich aufgerissen habe. Ich hebe den Arm, rufe und Gosens oder wie der heißt, also dem rufe ich dann mein Kommando zu und er rückt raus und Mats Hummels allerdings nicht, so dass mein Versuch, die Abseitsfalle zuschnappen zu lassen, leider in die Hose geht. Der Gegenspieler hat dann keine Probleme mehr, den Ball an Trapp vorbei ins untere linke Eck zu schieben. 5-0. Enttäuscht winke ich ab, was Mats Hummels natürlich als Provokation und Kritik an seiner Person deutet. Wie angestochen läuft er auf mich zu und schubst mich.
Du Idiot! Keift er. Du machst alles kaputt.
Nee, das ist ja wohl mal Quatsch. Du hast nämlich die Abseitsfalle nicht gecheckt, Mats, ne? Nicht ich. Ich versuche dabei, einen ruhigen Ton zu bewahren und auf Beleidigungen zu verzichten.
Und wer schreit, ne? Der hat ja wohl schon mal eh Unrecht.
Er schüttelt den Kopf und schenkt mir einen verachtenden Blick.
Du gibst hier keine Kommandos. Außerdem war die Situation dafür komplett dämlich. Der lief doch komplett allein aufs Tor zu. Der konnte ja nicht mehr abspielen.
Ich lache hämisch. Ja, Quatsch. Guck dir mal die Kamerabilder später nochmal an. Mats Hummels dreht sich weg, ruft in Richtung Kimmich.
Was lässt du dich überhaupt von dem Trottel volllabern?
Joshua zuckt mit den Schultern und wirkt ratlos. Scheiß Hummels, fluche ich flüstern, als er einen Ball an mir vorbei zu Kimmich spielt, obwohl der Pass zu mir ja wohl weitaus sicherer gewesen wäre. Jogi Löw bereitet derweil einen weiteren Wechsel vor. Konsequent, denn es muss jetzt schnellstens was passieren.
Matthias Ginter macht sich bereit und als Timo Werner den Ball ins Aus vertändelt, leuchtet die Anzeigetafel auf. Sané ist von seiner Auswechslung alles andere als begeistert und schüttelt verständnislos den Kopf, trabt dann jedoch tapfer vom Feld und klatscht mit Matthias ab. Der sprittet hochmotiviert auf seine Position, winkt mir freudig zu. Ja, guck mal, da hat noch jemand Spaß am Sport, denke ich. Können einige hier mal eine Scheibe von abschneiden? Von Matthias. Prompt hat er eine super Chance, knallt den Ball aus dem Halbfeld an den Pfosten. Guck mal, schon wieder Pfosten. Ich fühle mich inzwischen richtig müde. Die Beine schwer, hechle ich nur noch innerhalb eines kleinen Bewegungsradius auf und ab. Beruhigend, dass die Franzosen nur noch halbherzig den Ball in ihre Hälfte hin und her kicken, die auf Zeit spielen und wieder nur rückwärts zum Torwart spielen. Derart kraftlos bin ich, das gebe ich zu, aktuell eine Schwachstelle. Darum gebe ich auch ein Zeichen in Richtung Trainerbank. Auswechseln bitte. Toni Kroos schüttelt den Kopf. Wir haben schon zu oft gewechselt. Das hätte dir aber ja mal schöne Minute früher einfallen können. Ich lächle. Ja, war ein Gag. Und merke an den nur vier kurzen Worten, dass meine Lunge bereits auf Reserve läuft. Fast alle sind nun vorne drin, versuchen zumindest Schadensbegrenzung, sich hier nicht so blamabel abschießen zu lassen. Jeder Ballkontakt der Jungs löst ein Pfeifkonzert in den Rängen aus. Klar, enttäuschend für die Nation, hatten wir doch vor dem Turnier noch große Töne gespuckt und den Turniersieg prophezeit. Ein langer Ball erreicht unsere Hälfte und die unfassbar schnellen Franzosen besitzen noch genug Ausdauer für einen Konter. Ich versuche meine letzten Kraftreserven zu mobilisieren, laufe dem Ball entgegen, gehe in Sprungposition, will abheben und mit dem Kopf klären, als meine Knie einknicken. Einfach so. Vier quälende Krämpfe auf einmal. Ob es derartiges auf einem Platz schon mal gegeben hat? Durch meine Oberschenkel und Waden fährt ein so tiefer Schmerz, dass ich kurz glaube, mich übergeben zu müssen. Ich atme durch die Nase ein und kann nur zusehen, wie Benzema das Leder in der Luft annimmt, als seien Fuß und Ball mit Magneten versehen. Schon Weltklasse, das muss ich zugeben. Er dribbelt um Kevin Trapp herum, als einer fast 2 Meter große Mann, ein albernes Hütchen, und schiebt die Kugel lässig ins Netz. Das war jetzt keine Glanzleistung vom Torwart, aber er ist ja auch nicht unsere Nummer 1. Meine Krampfattacken haben sich beruhigt, ich bin wieder dabei und werde weiterspielen. Das bedeutet allerdings offen gestanden, ich stehe rum. Und ab dieser Stelle möchte ich mich dann, glaube ich, kurz fassen. Das Spiel war gelaufen und es ging noch weiter. Wir fangen uns bis zum Ende noch 3 weitere Gegentore. Das erste, weil ich nicht mitbekommen habe, dass der von mir als Abpfiff gedeutete Ton nicht aus dem Mund des Schiedsrichters, sondern aus dem Publikum stammte und ich den Ball logisch im Strafraum in die Hand nahm. Das Elfmetertor von Mbappé nehme ich natürlich auf meine Kappe, ist blöd gelaufen. Beim vorletzten Tor massiere ich mir gerade meinen rechten Unterschenkel, als ein Fernschuss meinen Rücken streift, unglücklich abprallt und gegen die Laufrichtung von Trapp in der rechten Ecke im Netz landet. Ah, da kann ich jetzt ja auch nichts für. Und das letzte Tor habe ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, da war ich schon so fertig. Dann setzt der Unparteiische die Pfeife an seine Lippen und bevor Timo Werner einen Rückpass spielen kann, werden wir durch das schrille Signal erlöst. Ja, 9:0, damit die höchste Niederlage, die eine deutsche Nationalmannschaft hat je über sich ergehen lassen müssen. Die tapferen Zuschauer, also jedenfalls die, die das Stadion noch nicht fluchtartig vor Abpfiff verlassen haben, dieser Schmach bis zum Ende beiwohnten, pfeifen in einer schmerzhaften Lautstärke. Mit gesenkten Köpfen schlurfen wir vom Platz, als Becher und Feuerzeuge wie abgeworfene Bomben neben uns auf dem Rasen landen. Nur wenige Schritte von mir entfernt entdecke ich den Helden des Abends, Mbappé. Wow. Ich bemühe mich mit Händen und Füßen um einen Trikottausch. Er zögert zunächst, blickt sich um, will vermutlich abchecken, ob er noch einen anderen Tauschpartner entdeckt, wobei ich natürlich nur erahnen kann, dass es ihn vor allem stört, dass mein Trikot keinen Namen trägt. Gleichgültig zuckt er schließlich mit den Schultern und streift es über seinen muskulösen Körper. Als ich mein Trikot schließlich ausziehen will, winkt er nur ab, drückt mir seins in die Hand und läuft zu seinen Mannschaftskollegen, die sich vor der Kurve vom Publikum feiern lassen. Der Trikotstoff ist feucht und warm, übernatürlicher Mbappé-Schweiß. Ich streife mit den Fingern über die Beflockung. Sein Trikot gehört jetzt tatsächlich mir. Ich habe nicht viel Zeit, groß das Geschehene zu verarbeiten. Da wird mir schon ein Mikrofon vom ZDF ins Gesicht gedrückt und ein Reporter, dessen Namen mir entfallen ist, gesehen habe ich den aber sicher schon mal bei irgendeiner Sportübertragung, will eine Erklärung für unseren Untergang. Ja, boah, nu, das ist jetzt, keine Ahnung, die Teamleistung hat wahrscheinlich nicht so richtig gestimmt. Also wir Innenverteidiger haben eigentlich ja im Kollektiv versagt und ich will da eigentlich auch gar keinen Spieler in Schutz nehmen. Ich auch gar nicht selbst von Patzern irgendwie ausnehmen. Unterm Strich ist aber wichtig, dass wir als Team gewinnen und als Team verlieren. So. Wir müssen das jetzt, glaube ich, erstmal verarbeiten und verdauen, aber guck mal hier, zumindest habe ich hier das Trikot von Kylian Mbappé bekommen. Das ist doch auch schon mal was, oder? Also darüber freue ich mich jetzt schon. Oliver Bierhoff läuft den Gang auf und ab und wirkt ein wenig orientierungslos, murmelt, scheiße, 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 ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Ich humpel an ihm vorbei in die Kabine. Boah, die Niederlage nimmt den aber schon mit, ne? Als er mich entdeckt, zeigt er mit seinem, mir natürlich schon bekannten Zeigefinger auf mich und zischt. Ich hab dir eine Aufgabe gegeben. Ich lächle ihn an und zeige ihm mein neues Trikot, um die Stimmung so ein bisschen aufzulockern und seine Laune ein wenig zu heben. Interessiert ihn aber gar nicht, im Gegenteil. Als hätte ich ihn damit nur noch mehr provoziert, kommt er mit der geballten Faust auf mich zu, packt mich am Kragen und donnert mich gegen die Wand. Zwei Security-Männer retten mich nur wenige Augenblicke später. Oh Mann, der arme Kerl, das nimmt ihn ja echt richtig mit. In der Kabine ist es still, die Enttäuschung sitzt tief. Yogi spricht kein Wort und auch die anderen beschränken sich auf das Nötigste. Hast du Shampoo dabei?
Ja.
Ach gut, hab heute vergessen.
Ja, klar, Mann, nimm ruhig, aber nur für getönte Haare.
Ach, macht nix, Mann, ich habe auch gefärbt.
Ja, sieht gut aus.
Danke. Im Bus widme ich mich den Einzelkritiken, die vom Kicker direkt nach Spielschluss online gestellt wurden. Abgesehen von Toni Kroos und unseren zwei Torhütern, die zweifellos keine Schuld trifft, werden wir allesamt mit der Schulnote 6 bewertet. Ich reiche mein Telefon Matthias Ginter, dessen Haare einen Apfel-Vanilleduft verströmen. Na komm, zumindest haben wir alle die gleiche Bewertung, da können wir uns dann gegenseitig ein bisschen aufbauen. Er sieht das genauso und nickt. Frankreich ist ja auch ein echt gutes Team. Sie waren an diesem Tag einfach besser.
Ja,
stimme ich meinem Kollegen zu. Bis zum nächsten Gruppenspiel bleibt uns nicht viel Zeit. Wie so häufig treffen wir auf die Portugiesen. Keine Frage, wir müssen gewinnen. Schon jetzt steht Yogi mit dem Rücken zur Wand. Keiner glaubt mehr an uns. Ab da an wird das Training ein bisschen härter. Yogi und seine Assistenten geben mir aber immer das Gefühl, ein wichtiger Teil des Teams zu sein. Und so bleibe ich, unbeirrt von den immer lauter werdenden Stimmen, die meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft fordern. Es geht schließlich so weit, dass die Medien mich einzig und allein für die Misere gegen Frankreich verantwortlich machen. Doch Yogi sieht das anders, weiß es natürlich besser und versichert mir wieder und wieder, dass mich bloß keine Schuld trifft und ich die Boulevardpresse und diesen Tobias Escher und so, die soll ich mal schön ignorieren. Die würden ja nichts von Taktik oder so verstehen. Wir machen das schon, sage ich zu Leroy Sané 20 Minuten vor der Abfahrt zum Spiel gegen Portugal. Es läuft an der Tür und als ich öffne, schaue ich in die zweifellos hübschen Augen von Mats Hummels. Na, was geht? Er lächelt mich versöhnlich an. Überhaupt hat sich unser Verhältnis in den vergangenen Tagen deutlich verbessert. Auch abseits vom Platz wechseln wir nun von Zeit zu Zeit ein paar private Worte. Heute fragt er, ob wir eine Klopapierrolle abdrücken können. Iris sei leider aus, weil Toni das alles aufgebraucht hätte. Ich bitte ihn herein. Ach und? Er entfernt einen Krümel aus seiner Nase. Könnte ich auch kurz telefonieren? Mein Akku ist nämlich gerade leer gegangen. Er lacht etwas hölzern auf. Alles leer gerade, was? Sage ich und zucke mit den Schultern, freue mich über den Teamgeist und bin mir sicher, er täte das gleiche für mich. Ich drücke ihm mein iPhone in die Hand und knipse in der gleichen Bewegung das Licht im Bad an. Wühle im Schrank unterm Waschbecken nach einer rettenden Rolle für meinen Kameraden. Als ich mich aufrichte, sehe ich aus dem Augenwinkel, wie sich die Tür schließt, höre ein lautes Rumsen und ahne, dass mir durch etwas Schweres soeben der Austritt verwehrt wurde. Würde ich durch diesen kleinen Spaß nicht in Zeitnot geraten, hätte ich sicher darüber lachen können. Hallo? Ich drücke und ramme mich mit Anlauf gegen das Holz, hämmere und rufe ihren Namen. Keine Chance. Jungs, also hört ihr mich? Weil das ist jetzt auch nicht mehr witzig. Du, seid ihr noch da? Niemand öffnet. Kraftlos und verzweifelt lasse ich mich auf die Klobrille fallen. Ich krieche die Tür nicht auf, ne? Hallo? Ich muss doch auch zum Bus hier verteidigen, ne? Für Deutschland. Ich höre leises Kichern und schließlich die tiefe, ernste Stimme von Mats Hummels. Junge, du machst uns die EM nicht kaputt. Dann geht das Licht aus und es wird still. Die ganze Nacht habe ich geschrien und geklopft, gehofft und geweint. Unsere Etage des 5-Sterne-Hotels war längst menschenleer, war bis vor wenigen Stunden komplett durch die Mannschaft und das Team ausgebucht. Gegen Mitternacht werde ich von einer Reinigungshilfe und dem Manager des Hotels geweckt, als ich nach all der Anstrengung in der Badewanne eingeschlafen sein musste.
Klar, ich bin Ihnen jetzt für die Rettung ziemlich dankbar, aber mir fehlt wirklich die Zeit und so stolper ich an den verblüfft reinschauenden Gesichtern vorbei, durchwühle meine Taschen nach meinem Handy, finde es im Papierkorb. Der Akku fast leer, 39 Anrufe in Abwesenheit, 23 WhatsApp-Nachrichten und 4 SMS. Fast ausschließlich vom Personal des DFB. Gewillt, mich zu erklären, habe ich mir die richtigen Worte heute Nacht bereits im Kopf zurechtgelegt und wähle alle Nummern der eingegangenen Anrufe zurück. Niemand nimmt ab. Verdammt nochmal. Ich will Yogi eine Nachricht schreiben, ihm zusichern, dass er noch immer auf mich zählen kann, als ich seine letzte Sprachnachricht abhöre. Er ist enttäuscht. Ich sei unprofessionell, eine Schande für die Nation, für all die, die mich anfeuerten, an mich geglaubt haben. Ich sollte mich schämen, werde suspendiert und unter ihm gewiss kein Länderspiel mehr bestreiten. So etwas Undankbares habe er noch nie erlebt. Nicht mal von Kevin Kurani. Gerade nach all dem, was er für mich getan hat. Wie ein Vater habe er mich beschützt. Ich kämpfe mit den Tränen, fühle mich hintergangen, völlig ungerecht behandelt. Ich will mich ja erklären, doch bekomme einfach keine Chance. Das ist doch nicht fair. In diesem Moment bekomme ich eine weitere Nachricht. Meine Mutter. Sie hätte bei Bremen 4 gehört, dass ich rausgeworfen worden sei und ob ich nicht vielleicht endlich Zeit hätte, den Balkon neu zu bepflanzen. Schließlich hätte ich ihr das ja schon vor 4 Jahren zum Geburtstag geschenkt. Ich muss grinsen, egal wie dramatisch meine Lage gerade ist. Tippe. Ja, okay, ich fahre dann gleich los. Sie schickt ein Kuss-Emoji und ich weiß wie immer nicht so richtig, wie ich darauf reagieren soll. Aber es fühlt sich in dem Moment richtig schön an.
Danke, Caro. Eigentlich waren wir heute wieder mit Gunnar Krupp verabredet, der uns ja noch einige pikante Details schuldig war. Dazu der desolate Auftritt der Mannschaft. Es gab viel zu bereden, doch zu unserem Interviewtermin tauchte er leider nicht auf. Ist sich wohl zu fein geworden, der tolle Herr Nationalspieler.
Ja, und das war jetzt hier die wahre Geschichte über meine Nationalmannschaftskarriere und wie die dann nach nur einem EM-Spiel durch Mats Hummels und Leroy Sané, also auf hinterrückster Weise, beendet wurde. Ne? Aber die haben dann ja auch gegen Portugal gewonnen. Das wollte ich auch noch sagen. Also es ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Zumindest der Anfang. Und mein Wunsch bei der WM jetzt hier in Katar, das ist natürlich alles jetzt nicht so geil, aber ich glaube, ich würde auch zu meinem Wort stehen. Ich wäre dann wieder dabei. Und ich weiß ja auch, dass Jogi Löw da meine Nummer hat. Und soll ich dann nochmal gebraucht werden, dann kann ich natürlich sagen, ich kann vergeben, ne? Ich wäre bereit.